Es ist nicht immer die exogenen Rahmenbedingungen, die vielleicht hier und da besser sein könnten, sondern es ist primär die eigene Kraft, die einem dazu befähigt, zu sagen, wir sind erfolgreich als Unternehmen und en gros dann auch in Deutschland. Eine positive unternehmerische Gesamtkultur kannst du nur haben, indem auf allen Ebenen eine Kritikfähigkeit da ist. Also, aber auch wenn man mal sagt, ich habe dich mich doch echt eingesetzt und habe aus meiner Perspektive schlauen Gedanken. Naja, es ist aber immer natürlich eingebettet in ein unternehmerisches Gesamtsystem und das zu überschauen ist natürlich auch nicht gänzlich einfach.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir gehen heute wirklich mal, wie soll ich sagen, anders machen, anders tun, anders gestalten, anders bauen. Und das meine ich ganz buchstäblich. Ich habe nämlich heute, Achtung, den sogenannten, oder ich nenne ihn mal so, den Bundesbob der Baumeister da. Jo, wir schaffen das. Könnte vielleicht sein Mantra sein. Es gibt Gazetten, die schreiben über ihn, er sei der Popstar im Unternehmertum. Ihr seht schon, Etiketten, wohin das Auge schaut. Ich weiß gar nicht, ob er das so mag. Naja, da reden wir gleich mit ihm drüber. Auf jeden Fall ist er eine der inspirierendsten Persönlichkeiten im Unternehmer Umfeld. Wir hören sehr viel und lesen viel von ihm. Er steht einer Unternehmung vor, die sehr erfolgreich ist im Baugewerbe, nämlich Goldbeck. Und da ist dann auch schon gleich sein Name. Jan Hendrik ist da, Jan Hendrik Goldbeck. Und er wird uns hoffentlich einen Blick auf vielleicht ein bisschen von der Seitenlinie, aber auch aus der Mitten aus dem Geschehen bringen, was denn uns hier vielleicht in Deutschland ein Stückchen wieder nach vorne bringen kann, auch ein bisschen zuversichtlicher nach vorne schauen lässt. Ich freue mich, dass er da ist und sage, hallo lieber Hendrik, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo liebe Jule und schön wieder dabei zu sein. Ich freue mich auf anregende Gespräche, hoffentlich ohne zu viel Labels und Etiketten und Schubladengepresse.
Das packen wir wieder weg.
Brauchen wir nicht, können wir auch so von Mensch zu Mensch gestalten.
Ja, total, total. Und zu unserem Einstieg, das war natürlich flapsig gemeint mit dem Bob der Baumeister. Was mich allerdings wirklich damit verbunden hat oder mit dir, ist dieses Mantra, jo, wir schaffen das. Ist das was, womit du dich assoziieren kannst, Hendrik?
Ja, total. Ich meine, am Ende ist Bob der Baumeister mir auch wesentlich lieber als irgend so ein Popstar, Clickbait gelabelt.
Ja, total.
Wir schaffen das. Ich meine, am Ende müssen wir ja mal in dieser Republik konstatieren, dass wir Themen haben, Herausforderungen haben, wie jede Nation auf ihre Art und Weise. Aber wir gerade auch als Unternehmer, ich meine, wir profitieren davon, dass wir ein stabiles Setting haben, dass wir prinzipiell nicht in Art von Populismen leben müssen, dass wir eben nicht in einer Diktatur leben müssen, dass wir prinzipiell noch ein gutes Erziehungswesen haben, viele schlaue, talentierte Leute, ein ganz tolles Potpourri an Unternehmen, die sich im Detail mit Themen wie Produktion und Industrialisierung auskennen. Und das ist erstmal eine Basis, wo jeder Unternehmer auch sagen kann, ich habe genug Absprungfundament, um selber für mich erfolgreich zu sein. Und deswegen heißt, wir schaffen das auch eine Aussage. Es ist nicht immer die exogenen Rahmenbedingungen, die vielleicht hier und da besser sein könnten, sondern es ist primär die eigene Kraft, die einen dazu befähigt, zu sagen, wir sind erfolgreich als Unternehmen und en gros dann auch in Deutschland.
Ja. Okay, also das heißt, an die eigenen Ressourcen ankoppeln. Und ich glaube, du hast hier jetzt schon mal eine sehr schöne Visitenkarte dagelassen. Und wir starten aber trotzdem, auch wenn du schon mal hier warst, nochmal mit der Frage, die einzige Skriptfrage bei Good Work, nämlich, wie bist du nämlich heute in den Tag gestartet an diesem Mittwoch?
Auch ganz hervorragend heute eigentlich. Ich bin tatsächlich heute mal im Homeoffice. Das kommt auch nicht ständig vor. Aber hier und da, weil ich zwischen Bielefeld und Frankfurt pendle, ergibt sich das und auch nicht ganz täglich. Aber ich durfte eben entsprechend mit meinem Kaffee mich den E-Mails und all diesen Themen, die noch da sind, wo du sagst, Mensch, das musst du auch noch mal machen. Und dann mache ich mir immer so eine kleine Liste, ganz banal auf, ich glaube, as basic technology as can be, nämlich einfach bei diesem Notes-Programm in meinem Handy. Und da schreibe ich mir Stichworte rein, wo du sagst, das musst du noch mal machen, wenn du mal die Muße hast, am Computer zu sitzen und gerade keinen Termin hast. Und damit habe ich heute diesen Tag begonnen. Und das sind so Themen, die kennen viele von euch, die sind so wie so ein kleiner Piekser im Hinterkopf des Bewusstseins immer, wenn man die hat. Und wenn man die dann aber wegmacht, dann tut das gut. Und das macht gute Laune.
Glaubst du, dass man auf diese, ich nenne das jetzt mal ganz profan, To-Do-Listen dann letzten Endes auch gar nicht mehr so wirklich schauen muss, weil allein durch das Niederschreiben, durch das sich bewusst machen, was liegt so ahead an dem Tag, es schon so eine Art Struktur gibt?
Ja, absolut.
Oder bist du dann auch wirklich so jemand, der das komplett abhakt?
Ja, genau. Nee, das sind so das ist, man hat es im Hinterkopf, man kriegt diese Themen dann gebacken. Dann ist wiederum, das ist so dieses irgendwie aus dem Weg schaffen von Sachen, die wichtig sind. Aber dann gibt es eben diese zweite Dimension, das ist so die strategische Perspektive, wo du sagst, naja, das sind die Themen, die so in diesem Kontext, wie kann ich einen, man müsste mal in wir fangen es einfach mal an, übersetzen. Und das ist, dafür braucht man dann eben auch diese Stunden Zeit, wo du nicht nur die kleinen Themen, wo du sagst, das machen wir jetzt mal weg, sondern eben auch diese, man müsste mal im Sinne von, wen schubse ich denn jetzt mal an, was muss ich selber mal zu Papier bringen, damit wir langfristige Themen auch mal angehen können. Weil das ist ja auch immer die Verantwortung aus der Unternehmerperspektive, dass wir eben nicht nur ans Hier und Jetzt denken, an das Klein-Klein und im Mikromanagement verlieren, sondern immer wieder auch schauen, was sind die Themen, die uns in 3 oder 5 Jahren bewegen werden, die uns auch langfristig eine Daseinsberechtigung geben. Denn nur weil wir gewesen sind, weil wir im Ist sind, heißt es nicht, dass es uns in der Zukunft geben wird. Und sowohl als Mensch und rein physisch auch als Unternehmen. Man scherzhaft gesagt, das ist immer wieder dieses kleine Anlegen von neuen S-Kurven-Ideen, wo es dann erstmal eine Zeit lang braucht, bis sie in die Gänge kommen. Und irgendwann kommt dann so dieser Exponentialmoment, wo sie wirklich so Speed aufnehmen. Und wenn man davon genug Ideen hat, das müssen ja nicht immer ganze Produkte sein, sondern kleine Verbesserungen, Kontakte, Netzwerk, eben auch Produkt, Technologie etc., dann gibt das eine unternehmerische Dynamik, wenn man die dem Unternehmen initiieren kann, die einfach das Unternehmen in so einer Schwungspannung hält, die dann aber auch nicht verbrennt, sondern positiv motiviert.
Und da sprichst du was sehr Schönes an, weil ich glaube, da liegt ein großes Missverständnis. Viele betrachten ja langfristig als irgendwann mal. Aber gerade diese langfristigen Themen, die entstehen ja nur dann oder werden auch nur langfristig dann Wirklichkeit, wenn ich in diesem Moment auch schon einen ersten Schritt mache. Und das hast du sehr gut beschrieben. Und das ist etwas, was ich sehr oft beobachte in der Politik. Wir bleiben mal noch so ein bisschen auf der oberen Ebene. Dass diese langfristigen Entwicklungen oder die Aufgaben, Infrastruktur ist ein Riesenthema, dass sie auch auf die lange Bank geschoben werden. Was ist deine Beobachtung? Du bist ja auch nicht nur in eurem Unternehmen, wo wir auch gleich noch ein paar Wörtchen zu verlieren werden, unterwegs, sondern du bist ja durchaus auch an der Schnittstelle zur Politik, durchaus aktiv und gestaltend. Und würde mich mal interessieren, wie du dieses langfristig versus auf die lange Bank schieben siehst und einschätzt.
Ja, es ist eben so ein bisschen der Masterplan, den wir als Bürger uns auch von der Politik erwarten können, wo man manchmal das Gefühl hat, der ist noch nicht so da oder der ist artikuliert, aber nicht besetzt mit den Themen, was heißt es im Hier und Jetzt. Und das ist eben genau dieses Loslaufen und erst eine Strecke gehen und gerade auch vielleicht erst eine Strecke gehen, die steinig ist, weil natürlich, also das liegt ja in der Natur der Dinge, ist, wenn man etwas anfängt, dann ist es noch nicht durch das Anfangen sofort in einem positiven Ergebnismomentum, sondern noch lange nicht. Man hat erst den Aufwand und irgendwann kommt der Ertrag. Das ist in allen Bereichen so. Das ist emotional in einer Beziehung zu Menschen so. Das ist, also man muss vor allen Dingen aber im Unternehmertum, dass man sagt, ich muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. In der Politik würde ich mir hier und da auch nochmal ein bisschen schauen, wenn der artikulierte Masterplan, das können sie ja meistens ziemlich gut, so ein Langfristplan und was sind die großen Ziele, wenn der wieder runtergebrochen würde, ist aber, was heißt das für mein Jetzt? Und da sehen wir jetzt auch hier in meinem Umfeld so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die am Ende auch eine Rolle spielen. Da gibt es so was Schönes wie die Vergaberechtsreform oder diese ganzen Arbeitsministeriumsthemen, Tariftreue und so weiter. Das sind so Sachen, wo du sagst, ja, aber wenn ihr doch langfristig entbürokratisieren wollt und vielleicht ein bisschen auch mehr Freiheit für das Individuum und das Unternehmertum geben wollt, damit es sich entfalten kann, ohne jetzt zügellosen, ich sag mal, herzlosen Kapitalismus zu frönen, dann heißt es Entbürokratisierung jetzt. Und das fängt im Kleinen an. Das ist ja immer das große Missverständnis zu sagen, ich entbürokratisiere und habe zwei Gesetze oder zwei Leuchtturmprojekte, wo ich sage, guck mal hier, das LNG-Terminal, das habe ich so unbürokratisch schnell dahin getan. Ja, und das heißt fürs Jetzt, jeden Tag, in jedem Amt, in jedem Landkreis heißt es erstmal gar nichts, ne? Sondern wir müssen jetzt an den kleinen Stellschrauben auch ansetzen und daraus ergibt sich dann irgendwo auch das Momentum vom Masterplan, dass er dann auch funktioniert.
Ja, und was vielleicht auch noch eine Verzwickung ist oder eine Verstrickung ist, dass natürlich in der Politik auch sehr, sehr schnelle Ergebnisse gefordert sind, die dann auch wirksam werden in Richtung Wählerkreise und so weiter. Und da geht ja diese Grätsche auf zwischen dem, was langfristig notwendig ist und das, was aktuell geboten scheint. Die Politik geht ja immer dahin, wo die Brände am meisten lodern und nicht unbedingt, wo sie am längsten lodern werden und das größte Ausmaß haben werden. Und genau in diese Grätsche rein kommen dann so Stimmen im Moment, und da würde mich tatsächlich dein Blick sehr, sehr interessieren. Wir brauchen wieder ein neues Verständnis von Leistung, Leistungsbereitschaft, und das drückt sich aus in so Sachen wie, wir müssen mehr arbeiten. Ja, da werden dann zum Teil auch wirklich unterkomplexe Statistiken herangezogen. Du kennst das ganze Spiel. Wie stehst du dazu? Ist es das, was uns fehlt, uns Deutschen, ich sage das jetzt mal so platt, ein neues Leistungsparadigma, mehr Ja zum Arbeiten, zum in die Hände spucken?
Ja. Ich habe, du sagtest da gerade ein wichtiges Wort, unterkomplexe Antworten treffen meistens des Pudels Kern nicht. Aber es gibt so ein paar natürlich Analogien, wo man natürlich schnell drauf einsteigen kann, wenn ich erfolgreich sein will als Sportler oder einfach nur, wenn ich sage, als Mensch möchte ich fit sein und ich bin noch nicht fit, dann muss ich anfangen. Das Anfangen, das erste Mal joggen gehen, die ersten 20 Mal vielleicht joggen gehen, ist mühsam. Macht keinen Bock.
Macht keinen Spaß.
Sagt man vielleicht, ja, macht Bock jetzt. Und jetzt bin ich im Modus drin und freut sich. Aber bis dahin ist es irgendwie doof so. Und das ist natürlich bei der Politik auch bei vielen Themen so. Wenn ich was mache, wenn ich was verändere, wenn ich einen Status quo ändere, dann quieken sofort die Leute, die davon negativ betroffen sind, weil es wird immer welche geben. Das liegt in der Natur einer 80 plus Millionen Bevölkerung. Und diejenigen, die davon vielleicht entsprechend Vorteile haben, dass das Bürgertum en gros durch weniger Steuerverschwendung etc., die sehen diesen Effekt noch gar nicht. Die sagen, ja, könnte vielleicht sein, irgendwie so. Das heißt, viel direkte negative Response und wenig Benefit von dem, was eigentlich entsprechend dann mal entstehen wird. Dafür braucht es eben diesen gewissen Glauben, dass es wert ist, sich einzusetzen. Und natürlich teilweise auch, ich sag mal, wert zu quälen. Das meine ich aber gar nicht so im negativen Sinne, sondern eher im Sinne von, ich setze mich jetzt mal richtig ein. Und im Idealfall haben wir als Unternehmen auch unsere Verantwortung wahrgenommen, dass dieser Einsatz auch Spaß macht. Also wenn ich jetzt nochmal bei der Sportanalogie richtig mich erschöpfe, Fußball, Basketball, Laufen, whatever, dann ist das vielleicht anstrengend, aber ich habe auch Spaß dabei an der Stelle. Also Anstrengung muss nicht zeitgleich irgendwie doof sein. Das ist so ein bisschen von der einen Seite das Falschnarrativ. Ja, es ist Arbeiten ist ja total doof und weniger Arbeiten ist viel besser. Nee, Arbeiten ist ja integraler Bestandteil des Lebens und Arbeiten ist nicht nur Geld verdienen, sondern auch schaffen und erschaffen idealerweise. Das ist hier, um mit deinem Podcast sozusagen, das ist good work. Und darum sollten wir uns kümmern, dass wir das erreichen. Und dann gibt es natürlich eine Thematik, die ich hier und da schon mal angesprochen habe. Wir leben auch in einer Zeitalter, wo es vielleicht einige geopolitische, regionalere Abschottungstendenzen auch mehr gibt. Dennoch bleibt der Markt insgesamt global. Das wird sich auch nicht so, wenn global, jetzt ja, keine das, Blöcke genau. aus denen trotz nichts mehr passiert, sondern wir werden nach wie vor einen internationalen Markt haben, wo entsprechend Regionen und Machtblöcke um Erfolg streben, nach Erfolg streben. Und da ist es natürlich so, dass wir als Land international wettbewerbsfähig sein müssen. Und da habe ich immer mal so ein bisschen diese Grundsatzproblematik damit, dass da so Leute gibt, die einfach sagen, na, du musst einfach smart arbeiten und nicht hart. Und wenn ich mir das überlege, ich finde es total gut, schlau zu arbeiten und sich nicht kaputt zu machen, aber dennoch ist es natürlich so, dass es in Indien und China und Südamerika vielleicht irgendwo Leute gibt, die viel arbeiten und auch schlau sind übrigens. Die können nämlich beides.
Wollte ich gerade sagen.
Da muss ich sagen, die sind genau, nämlich, die arbeiten sowohl drin, schlau ne? als auch hart. Und da kommt dann am Ende mehr bei rum. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, ich bin nur ein bisschen schlauer und nutze ein bisschen mehr ChatGPT. Und dann läuft das alles schon, weil ich dann besser bin, als ich vorher war. Das ist richtig, aber das ist nicht die Frage. Nicht besser sein, als man selber vorher war, sondern du musst besser sein als der Wettbewerb, weil ansonsten kriegt der das Stück vom Kuchen, was du vielleicht in diesem Land als zukunftssicherndes Element haben möchtest. So ist da mein Pitch drauf. Von daher, unternehmerische Rahmenbedingungen, mach Arbeit so, dass es für die Mitarbeiter auch nicht unangenehm und im Idealfall, sondern explizit angenehm ist. Und an uns als Bevölkerung, ja, wir müssen uns den internationalen Rahmenbedingungen stellen und immer weniger Arbeit wird es jetzt in der nächsten Zeit nicht die Ägide sein können. Wohlgemerkt, in unseren Lebzeiten kann sich das noch ändern, wenn weite Teile von dem, was wir als Arbeit empfinden, durch Robotik und KI ersetzt werden können. Welche Implikationen das dann hat, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Genau. Da kommen wir
das
mal
ein ganz rein zusammen Thema.
Philosophieren.
Auf jeden Fall. Ich hatte gerade Pip Glöckner zu Gast hier und der sprach mal auch darüber, dass gerade die Tech-Bros sozusagen sehr, sehr stark überzeugt sind von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und zwar nicht aus ideologischer Sicht, sondern aus einer rein utilitaristischen Sicht, weil sie sagen, irgendjemand muss ja den Krempel auch konsumieren, den wir produzieren. Und wir werden ja in eine Wertschöpfung sukzessive laufen, wo wir weniger Menschen haben, die an der Wertschöpfung beteiligt sind. Großes Thema. Mich würde ein anderer Blick jetzt nochmal an der Stelle noch mehr interessieren. Du bist ja, und jetzt glaube ich, müssen wir auch nochmal für die wenigen, die Goldbeck noch nie gehört haben, ihr seid ein Anbieter für Systembau und zwar eher im gewerblichen oder ausschließlich im gewerblichen Kontext. Das heißt, ihr baut keine Einfamilienhäuser, sondern wirklich große Gewerbeimmobilienanlagen. Habt euch da auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt und seid auch vor allen Dingen international unterwegs. Das heißt, du kriegst auch international eine ganze Reihe mit und hast es ja jetzt auch immer häufiger, oder nicht nur du, sondern wir haben uns alle zusammen jetzt immer häufiger damit auseinanderzusetzen, dass wir sogenannte schwarze Schwäne sehen, wie du es ja auch oft zitierst. Also das heißt, Ereignisse, Erlebnisse, von denen wir eigentlich ausgegangen sind, dass sie uns niemals heimsuchen werden, siehe da, sie passieren und zwar nicht nacheinander, sondern übereinander. Wie wirkt das sich auf dein unternehmerisches Handeln aus? Also ich nehme mal gerade so ein Land wie USA beispielsweise, da seid ihr aktiv. Was beobachtest du, was steuerst du da anders, als es vielleicht noch vor 4, 5 Jahren der Fall war?
Ja, also vielleicht noch ganz kurz vorweg zur Einordnung. Gewerbliche Immobilien heißt bei uns aber auch zum Beispiel Schulen oder Mehrfamilienhäuser und so weiter. Es ist also nicht nur Hallen, sondern sagen wir mal das, was 85% wahrscheinlich aller Gebäude in Deutschland ausmacht, eben vielleicht nicht unbedingt jetzt das Hochhaus dekonstruktivistisch designt in der Innenstadt, aber eben ästhetische Architektur, die entsprechend einen hohen Nutzwert erzeugen will. Das ist so die Grundidee und das Ganze eben mit einem produktisierten Ansatz, einer hohen eigenen Wertschöpfung. Also wir produzieren selber auch und planen selber und digitalisieren selber. Also wir versuchen möglichst viel entsprechend selbst zu machen und zu gestalten. Wenn wir blicken in die Welt, dann sage ich ja, andere Länder, andere Probleme. Und das sind andere Sachen, die dann teilweise komisch sind. Da gibt es teilweise auch Beispiele, wo du sagst, boah, das ist so verrückt, das kann eigentlich nur aus Deutschland kommen. Aber es ist dann irgendwie jetzt zum Beispiel Mini-Anekdote, in den Niederlanden haben sie zum Beispiel gesagt, weil sie irgendwie so grün sein wollen, dass es die Baustellen, Geräte, Maschinen nur noch mit Strom betrieben werden sollen, weil alles auf Elektro umgestellt werden soll. Nun haben sie aber in den Niederlanden nicht genug Strom. Das ist ein hinlänglich bekanntes Problem.
Ja, blöd.
Was passiert? Man macht diese Vorschrift, diese grüne Vorschrift, der wird man dadurch gerecht, dass man dann einen schönen großen Dieselgenerator auf die Baustelle stellt, der dann Strom erzeugt, der dann die Elektrogeräte auf den Baustellen betreibt. Also das ist schon Schildbürgertum Deluxe und sowas gibt es irgendwie in jedem Land so ein bisschen. Schwarze Schwäne, dieses Rumgeflattere, also ich wäre auch lieber irgendwie zurück 2017, bis dahin gab es noch nicht so viele, da hatte man einmal die Finanzkrise so, wo du sagst, boah, das war jetzt ja heftig und damit vermischt noch so ein bisschen Euro-Fragezeichen, aber verglichen zu dem, was danach passierte, war das noch Kinderfasching. Ich glaube, dass es erstmal grundsätzlich sinnvoll ist, neugierig zu sein, offen zu sein, zu sehen, was passiert in anderen Ländern, in anderen Wirtschaftszonen, in anderen Kulturen und immer wieder sich zu hinterfragen oder zu schauen, wo kann ich mir was abschauen? Was läuft denn da gut? Nicht immer zu sagen, was läuft denn da schlecht? Natürlich gibt es unter Trump ein paar Themen, wo wir uns in Europa fragen, echt jetzt so? Aber gleichzeitig gibt es natürlich in Amerika viele Themen, die auch sehr positiv sind, wo man sehr beherzfrei wirtschaftet, wo es auch viel privates Commitment für die Gesellschaft gibt. Da gibt es wirklich Licht- und Schattenseiten. Wir konzentrieren uns auf die Lichtseiten. Für uns zum Beispiel Amerika ist ein sehr, sehr großer Markt. Wir sind da bisher nur mit einem Forschungsoffice im Silicon Valley entsprechend seit 2018 unterwegs, um zu sehen, was passiert da technologisch und untersuchen gerade, ob ein Markteintritt für uns sinnvoll sein kann. Dann allerdings auch eher mit einem Partner, weil der Markt so, ich meine, man kann sich mit den Leuten gut verständigen, weil man kennt die Sprache und irgendwie war man vielleicht schon mal im Urlaub da. Ich habe da meine Graduation 1994 gemacht in der Highschool. Mhm. Also, aber das grundsätzliche Geschäftsgebaren, diese Mentalität ist schon sehr, sehr anders. Genauso übrigens zwischen Deutschland und Frankreich. Ne? Sehr nah, aber alles schon vom kulturellen Grundduktus, vom Pulsschlag her anders. Und das muss man dann respektieren und schauen, wie kriegt man es übereinander. Das ist eine interkulturelle Organisationskompetenz, die man sich dafür aufbauen muss. Und wenn man das dann kann, dann hat man ja den Luxus, dass man sich das Beste aus verschiedenen Lösungsvorschlägen mit heraussuchen kann und für sich adaptieren kann. Das lässt uns als Organisation dann wachsen und es ist auch gerade für Talent, welches interessiert ist an so einem internationalen Austausch, also an so einem weiten Blickwinkel, einfach so, was dieses Steve Jobs Stay Hungry, Stay Foolish im Herzen trägt. Dafür sind wir dann interessant und das wollen wir auch sein. Genau diese Leute suchen wir.
Also für internationale Zusammenarbeit, diese doch eher ein bisschen deutsche Haltung, this could be better, ja, hat mir mal hier, fand ich sehr interessant, Felix Zeltner, ein deutscher Journalist, der lange in den USA lebt, der sagt, du erkennst die Deutschen echt schon bei der Immigration, weil sie nämlich genau immer diesen Satz so schön mit deutschem TH runterskandieren und mit dieser Haltung kommt man natürlich nicht weit. Was ich spannend fand, war jetzt so, gewisserweise das Systemhafte, was du beschrieben hast, dass ihr also erstmal in einen neuen Markt geht, erstmal vielleicht auch in einer langen Beobachtungsphase und dann vor allen Dingen über eine Partnerschaft auch dann euch Märkten nähert. Also eben nicht mit dieser Hybris kommen, wir können das alles besser und wir bringen jetzt mal hier deutsches Kulturgut hin, sondern eher sagen, wir schauen erstmal, wie läuft hier der Hase und wie können wir Partnerschaften, Allies finden, damit wir dort auch aktiv werden. Würdest du sagen, das ist jetzt speziell in USA ein Move gewesen oder vielleicht generell so ein regelhaftes, systemhaftes Vorgehen bei euch?
Also ich bin immer Freund von nicht dogmatischen Ansätzen. Das heißt sozusagen, das Joint Venture als solches kann Sinn machen, das kann aber auch falsch sein. Das ist sehr, sehr situativ abhängig. Jetzt für die USA, für einen so großen Markt, denke ich, dass man sagt, naja, mit einem Joint Venture, wenn es jetzt zum Beispiel ein 50-50 Joint Venture ist, dann gibst du dir sozusagen ja 50% aus der Hand eines tollen Marktes. So könnte man ja denken. Ich sage, nee, das ist ein riesiger Markt. Besser, wir kommen jetzt schnell mit einem professionellen Partner an der Seite da rein und ersparen uns ja ganz viele blaue Flecke. Und das wäre noch niedlich ausgedrückt. Also ganz viele harte Verletzungen, die dann ökonomisch da passieren können. Und können schneller skalieren in so einem Markt. Und vor allen Dingen, wenn man JV baut, hast du ja kaum initiale Kosten. Du sendest Personal rüber und irgendwann machst du vielleicht, wenn du meinst, jetzt ist es sinnvoll, kannst du irgendwie Asset-Heavy gehen und eine Produktion bauen. Aber das ist auch per se nicht am Anfang notwendigerweise der erste Schritt. So, wir haben aber in Frankreich zum Beispiel das anders gemacht. Da haben wir ein französisches Unternehmen gekauft. Das ist da gewesen, das ist existent gewesen. Diese Opportunität gab es. Wir fanden die Leute toll. Wir finden die Leute immer noch toll da. Und die sind zwar sehr anders, sind halt Franzosen, wie das in Frankreich so ist, mit allem mediterranen
so nah und doch so fern.
Arbeitseinstellung, die die da so haben, die ist nicht schlechter, sondern einfach anders hier und da. Aber auch das funktioniert an der Stelle dann. Ne? Also von daher würde ich nicht sagen, es ist per se die richtige Lösung. Ich glaube, Strategie. Per se richtig ist immer diese Sensibilität und nicht dieses Thema, naja, ich bin doch irgendwie der tolle Deutsche, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist nicht mehr so. Ob es jemals so war, wenn überhaupt, war es vielleicht mal in den 80er, 90ern da, wo wir quasi die Revenuen unseres Phönixflugs aus der Kriegsasche genossen haben und wo ich noch mich als Kind daran erinnern kann, wie ich aus dem Urlaub, aus den mediterranen Ländern oder sowas zurückgekommen bin und denke, Mensch, hier in Deutschland ist doch alles immer top ordentlich und wir sind in so einem Top-Land. Aber das ist heute nicht mehr so. Wenn du heute in andere Länder fährst, auch, was weiß ich, Middle East oder sowas, dann denkst du, das ist ja aber prick und fortschrittlich und sonst irgendwas. Also das ist jetzt nicht mehr die Maßgabe. Aber deswegen ist dieses Thema Offenheit, Neugier, Respekt vor anderen Kulturen und gegenseitiges Lernen, glaube ich, immer richtig.
Wir schwenken so ganz allmählich mal rüber in den Kern von Good Work und wir sind ja jetzt auch schon so ein Stück weit bei euren Arbeitsprinzipien, strategischen Ausrichtungen. Und wenn du über sowas redest wie neue Märkte erschließen, das ist ja wirklich die großstrategische Flughöhe. Wie trefft ihr solche Entscheidungen? Ist das etwas, was ihr im direkten Unternehmerkreis macht, was dein Bruder und du, was ihr für euch ersinnt oder was ihr im Sparring mit vielleicht ganz wenigen ausgewählten Mitarbeitenden macht oder habt ihr Strategiezirkel? Kannst du da irgendwas teilen, was wie ihr da vorgeht, ja, dass wir das ein Stück weit verstehen?
Also häufig ist es tatsächlich so, dass ich dann sage, so von meiner Seite, ich schaue mir alles an, was lese ich in verschiedenen Medien, was nehme ich wahr, was kriege ich im Diskurs mit anderen Unternehmern, mit der Politik, mit vor allen Dingen auch in Bezug auf Technologie. Und versuche mir ein inneres Bild der zukünftigen Realität zu machen. Was heißt denn das dann fürs Bauen an der Stelle? Und versuche Aussagen zu reflektieren, auch zu hinterfragen. Also so im Sinne von der schumpeterschen, schöpferischen Zerstörung. Bei unserer Führungskräfte-Event habe ich mal einen chinesischen Philosophen oder Mönch aus dem 8. oder 9. Jahrhundert ausgegraben, der einen schönen Duktus hatte, if you meet Buddha on the road, kill him. Das ist halt eben einfach so dieses Thema, das, was dir als deine Wahrheit erscheint, solltest du doch auch in der Lage sein zu hinterfragen. Und so haben wir uns auch immer wieder hinterfragt und das ist so ein bisschen auch meine Aufgabe mit im Unternehmen. Und dann ziehe ich mir so ein bisschen mein Lästigkeitscape an und sage, ich will das jetzt aber nicht im Sinne von stumpf, sondern das ist meine Idee und ich habe die so intellektuell durchdrungen, das sind meine Argumente und jetzt lass uns mal gegenseitig challengen. Ist das sinnvoll oder nicht? Und wenn es dann hinreichend durchdrungen war und ich genug Leute überzeugen kann, dann machen wir Themen. Und mein Bruder ist ja so und ist auch gesund. Jemand, der sagt, na, lass mal lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen. Lass uns mal hinterfragen, ist das wirklich richtig? Was ist der Vorteil da? Und der stellt eben die richtigen Fragen. Und in der Kombination ist das, glaube ich, eine gute Sache. Du brauchst halt eben beides im Unternehmen. Und das ist eben dann ein strategischer Prozess, den wir also im Kontext von unserem Management Board haben und die wiederum natürlich sind auch jeder spricht wiederum mit seinen Peers dann und daraus ergibt sich dann so eine Meinung. Und das macht dann am Ende, wenn man sich für etwas entscheidet, auch so eine Entscheidung fundiert, weil es genug von links nach rechts gedreht worden ist und von allen Seiten analysiert worden ist.
Hört sich nach Multiperspektivität an, die ihr da euch irgendwie auch, ob natürlich oder auch sukzessive, geschaffen habt. Inwieweit würdest du sagen, dass bei euch in der Mitarbeiterschaft auch das Thema Mitarbeit an strategischen Überlegungen schon etabliert ist? Also jetzt vielleicht nicht bis auf den allerletzten Mitarbeiter, die allerletzte Mitarbeiterin in jede Ebene, aber inwieweit ladet ihr auch förmlich dazu ein, dass sich Menschen weit über das, was sie jeden Tag verrichten, auch weiterführende strategische Gedanken machen?
Also ich sage mal, man kann ja nicht, ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn man sozusagen so eine Art von bei 13.000 Menschen so einen kollektiven strategischen Stuhlkreis bilden kann. Das ist auch nicht zielführend an der Stelle, weil es gibt ja nur wenige sinnvolle strategische Themen, wo du sagst, darüber lohnt es sich nachzudenken. Das ist eine Handvoll oder zwei Handvoll bei strategischen Themen, wo du wirklich sagst, da ist eine Zielrichtung, wie wir das Unternehmen prägen und verändern und gestalten wollen. Das ist aber auch nicht die Kernrelevanz. Also jeder darf natürlich irgendwo zu jedem Thema auch eine fundierte Meinung haben und Dialog, Diskurs ist explizit gewünscht. Spannend ist dieses Thema, was wir bei uns in den Unternehmensleitlinien mit Pioniergeist umschrieben haben, dass jeder für sich selber überlegt, wie kann ich in 2-3 Jahren das, was ich jetzt tue, besser machen? Und das sind so die Innovation, der unternehmerische Krafthumus sozusagen, der für das, was wir letztendlich auf der Basis nach vorne bringen können, wie wir ein besseres Unternehmen werden. Das sind nicht die strategisch großen Würfe, sondern das ist das beständige Verbessern im Tun. Und aus so kleinen Ideen werden vielleicht auch etwas größere Ideen, je nachdem, welche Flughöhe der oder die jeweilige Mitarbeiterin haben, dann so eine Art von beteiligt sein und nicht einfach stumpfes Rädchen im System, sondern gemeinschaftlich überlegen, wie können wir besser werden. Und ich bin immer interessiert daran, wenn Leute jetzt sagen, du, ich habe eine ganz gute Idee, lass uns doch dies und jenes machen. Ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich was Neues ist, was gut zu uns passt, ist zwar nicht allzu hoch, weil dann machen wir unsere Aufgabe auch schlecht. Also das ist ja unsere Grundaufgabe, uns immer diese Gedanken zu machen. Aber umso besser, wenn irgendwo noch ein zusätzlicher Aspekt mit reinkommt, wo du sagst, ja, das ist gut, das nehmen wir mal mit rein. Und dann ist so ein Dialog, selbst wenn daraus nicht ganz konkret eine Handlung wird, was Positives, weil es so ein Versatzbaustein, der sich so als Unternehmer im Kopfbett festsetzt, wo du sagst, das war ein gutes Argument, das trage ich jetzt beständig mit mir rum. Und irgendwann wird dieser Baustein im Kontext einer Strategie dann auch verbaut.
Und was du sagst, ich meine, um Gottes Willen, ja, also wie hast du es genannt, der großstrategische Stuhlkreis, basisdemokratischer Art und Weise, ich meine, das ist natürlich eine Horrorvision. Auf der anderen Seite ist es so, wie kriegen wir Menschen dazu eingeladen, dass wir dieses Denken und Machen als Apartheidssysteme verstehen, ja, du weißt schon, worauf ich hinaus will, so einen mentalen Taylorismus, den zu überwinden, zu sagen. Ja. Und da fand ich das ganz gut, dass du sagst, denk doch mal einen Schritt weiter als das, was du jeden Tag machst, wie würde das denn in 2 Jahren in gut aussehen?
Ja, das ist genau, das ist so die Zielvorstellung, da wollen wir hin. Wenn das ein Unternehmen schafft, dann ist das definitiv good work. Und deswegen, das hat auch viel mit der Psychologie zu tun, eine gewisse Angstfreiheit, weil jeder Mensch macht sich ja irgendwelche Gedanken, die musst du aber auch artikulieren dürfen.
Eben, ja.
Aber dann musst du natürlich als Mitarbeiter auch sozusagen die Größe haben zu sagen, war vielleicht nicht ganz richtig, weil ich das Big Picture ja gar nicht hatte. Danke ist okay, deswegen bin ich nicht verletzt oder beleidigt und gehe nicht zurück in so ein Schneckenhaus, sondern ich mache mir weiter Gedanken. Aber dieses Offene, das ist schon
unser erlebt unser man Ziel. Ja oft, ja? Mhm.
Ja. Ja, klar, aber das ist eben auch was Gegenseitiges. Also eine positive unternehmerische Gesamtkultur kannst du nur haben, indem auf allen Ebenen eine Kritikfähigkeit da ist. Also, aber auch wenn man mal sagt, ich habe ich mich doch echt eingesetzt und habe aus meiner Perspektive schlauen Gedanken. Naja, es ist aber immer natürlich eingebettet in ein unternehmerisches Gesamtsystem und das zu überschauen ist natürlich auch nicht gänzlich einfach. Und ehrlich gesagt sehe ich das selbst schon so, wenn man jetzt so schaut, mein Vater ist noch jeden Tag im Büro, ne, mit seinen 86 Jahren und ist auch noch fit und kümmert sich jetzt um sein Thema wieder, also Produktion und guckt sich Produktionsabläufe an, also nicht mehr als Geschäftsführer, sondern mehr als Consultant. Aber auch da, sobald du natürlich von dem Informationsfluss des großen Ganzen abgeschnitten wirst, guckst du auf deinen Bereich und baust dann Partikularantworten. Und die sind nicht schlecht und die sind auch ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber unsere Aufgabe auf der Unternehmerebene, wenn du das so in ein Unternehmen in führender Person, in Position mit strukturierst und leitest, ist es halt eben möglichst die gesamte Komplexität irgendwo jonglieren zu können und daraus die richtigen Schlüsse abzuleiten. Und noch ein Punkt vielleicht, weil du das eben
also
gerade
da das, so... Genau, das im ganzen Bild auch zusammenzubringen, das ist ja nicht so ein...
Mhm. Ja, und dieses Mitdenken nochmal, dieses über den Tellerrand, was kann denn in 2-3 Jahren gehen, das ist natürlich ganz besonders wichtig im Kontext von Technologie heutzutage. Weil da muss ich einfach sagen, auch ich gehe jetzt so auf die 50 zu, es ist manchmal erschreckend, man denkt eigentlich, bist doch gerade erst aus dem Studium raus, aber das geht, glaube ich, jedem so, der älter wird. So, aber gleichwohl ist halt eben auch manche Formate oder Themen, die begreifst du einfach nicht mehr so richtig. Also nicht intellektuell, die kannst du immer noch begreifen, aber das ist so irgendwie die Leute, die eben Digital Natives mit jetzt 20 so, die haben einfach eine andere Tech-Sozialisierung als das, was ich als Tech-Sozialisierung hatte. Ich bin sozusagen total digital gewesen, weil ich sozusagen mit zur ersten Generation gehörte, die so eine E-Mail in der Uni schon hatten, eine E-Mail-Adresse. So, ne? Das sind halt einfach ganz andere Themen. Ja. Wir sagen, wir brauchen dieses Talent, was wirklich aus der Perspektive, und bei KI wird das nochmal mehr, was aus dieser Perspektive diese 2, 3, 4, 5 Jahre vorausdenken kann. Und das ist essentiell, dass wir junge Leute da in dieses Mitdenken auch auf so einer strategischen Implikationsebene dann entsprechend mit begeistern können, weil ich glaube, dass hier mehr Impulse kommen können als dieses rein nüchtern reflektierte 50 Jahre plus, egal ob Männlein oder Weiblein, Top-Management, wo wir von unserer Wahrheit und unserem Wesen ausgehen können. Nee, aber da sind jetzt die 20 Jahre jünger, die haben rein intuitiv können die ein paar Sachen besser beurteilen, wo die Reise hingehen wird.
Absolut. Wir sind jetzt gerade, das trifft vielleicht auf euch als Unternehmen, ihr seid nach wie vor, zumindest was die Zahlen hergeben, was sich von außen sieht, du kannst das gerne das Bild korrigieren, wenn du magst, sehr erfolgreich nach wie vor unterwegs. Die gesamtwirtschaftliche Lage, wir haben eingangs drüber gesprochen, sieht ein bisschen anders aus. Gleichwohl könnt ihr natürlich auch auf Erfahrung zurückblicken oder zurückgreifen aus der Vergangenheit, wo vielleicht auch mal die Situation für euch ein bisschen angespannter war. Ich gebe mal ein Stichwort: In Corona wart ihr auch gezwungen, euer Geschäftsmodell ein Stück weit auch anzupassen, zu erweitern, zu diversifizieren. Bleiben wir mal beim Thema Umgang mit anspruchsvollen Zeiten oder in anspruchsvollen Zeiten. Was hast du oder was habt ihr gelernt aus dieser Zeit? Vielleicht magst du das nochmal kurz schildern, was ihr da getan habt, weil das könnte ja auch eine Inspiration sein für Unternehmen, die uns jetzt oder Unternehmer, die uns zuhören und sagen, wir müssen neu denken. Uns fehlte allerdings ein kleiner Impuls nochmal an der Stelle.
Ja, ich glaube, also es gibt auch nicht diese berühmte Silver Bullet, mit der man das ganze Thema dann erlegt. Aber es ist schon natürlich, also die Basisthemen einfach, erstmal sind meine Prozesse in Ordnung. Also sitzen die richtige Zahl von Menschen in Meetings oder sind es viel zu viele? Bin ich viel zu kompliziert unterwegs oder kann ich Themen einfach unkomplizierter, effizienter machen? Habe ich meine Kosten im Griff? Das ist so die Basishygiene, die man in so einer Zeit dann immer machen sollte. Dann ist es natürlich auch eine Situation, du musst auch so mit diesen eben besprochenen S-Kurven, dass ich nenne es mal Hoffnungskurven, musst du auch anlegen, allein für dein Team, dass sie sagen, ja, da gibt es eine Zukunft, da ist eine sinnvolle Zukunft. Und eine Thematik, die mich schon durchaus beschäftigt hat in letzter Zeit, ist so dieses Thema, bei uns gibt es so ein geflügeltes Wort, der Markt ist unendlich, weil der Baumarkt ist einfach wirklich riesig. Und für viele Märkte bist du diese Grundlage erstmal riesig. Und da könnte man jetzt natürlich ganz schnell sagen, naja, wenn der Markt unendlich ist, dann muss ich ja nur das einfach gut machen, was ich kann und dann ist der Markt ja schon da. Das ist richtig. Auf der anderen Seite aber auch gibt es nicht den notwendigen dynamischen Spaß, will ich es mal sagen. Was meine ich damit? In einem sehr strapazierten großen Markt, siehe zum Beispiel Automobilindustrie gerade, Automobilzulieferer, da kannst du sagen, ja, ich bin aber besonders gut. Ja, es ist trotzdem noch alles richtig mies und das wird auch bei dir dann nicht gut sein. Du kommst bei uns im Hochbau, ist es gerade auch nicht so toll. Also nur mal so ein Beispiel, wir haben 50% unseres Marktes war Logistik und der ist innerhalb, also Logistikimmobilien, der ist innerhalb von 2 Jahren um 50% eingebrochen. Da mussten wir schnell reagieren. Mhm. Also der Gesamtmarkt, wir haben also Marktanteile vielleicht hier und da uns erkämpft unter harten Renditeeinbußen und haben dann andere Märkte für uns entsprechend gefunden, also Wohnbau, Schulen mehr und so weiter. Also flexibel bleiben und zu gucken, wo ist denn noch Musik? Also du solltest dich als Unternehmen zumindest dein Portfolio so weit diversifiziert haben, dass du immer auch ein paar Themen hast, wo du in positiven Märkten bist. Weil es gibt andere Situationen, wo Länder eben über Jahre stagnieren und da wird es als Unternehmen dann auch keine freudvolle Zeit. Ich finde, das kann man ein paar Monate, Jahre durchstehen, aber nicht viele Jahre so. Und für uns heißt das dann zum Beispiel, was heißt in der USA vielleicht eine Perspektive? Wir gucken uns das Thema Data Center an, weil es ein sehr dynamischer Markt ist, der allerdings eher Anlagenbau ist als reines Bauen. Da brauchen wir andere Kompetenzen mit dazu. Wir haben das Thema Wohnen, obwohl es ein eigentlich abgesagter Markt war für uns genommen, weil wir gesagt haben, die Struktur des deutschen Wohnungsbaus war über Jahrzehnte durch eine Art von spätrömische Dekadenz geprägt. Da hat keiner überhaupt nur mal mühe neu gedacht, weil die Leute es nicht mussten. Dann haben wir gesagt, ja, das ist aber vielleicht ein guter Markt, einfach mal komplett anders zu denken. Das heißt, also immer wieder diese kleinen rebellischen Feuerchen irgendwo aufmachen, wo du sagst, da kannst du auch in den Spaßmarkt hinein navigieren. Weil ich glaube, das braucht ein Unternehmen. Ansonsten ist es für die Mitarbeiter auch nicht good work. Also wenn du besser bist als alle in einem miesen Markt und es ist immer noch schlecht, dann fühlt sich das dennoch nicht so richtig gut an.
Das ist ein sehr schönes, du hast mal sehr gute Beispiele. Du hast ja auch gesagt, dass ein guter Läufer mit Gegenwind immer noch besser ist als ein schlechter Läufer mit Rückenwind. Ja, das sind ja, ich mag ja immer deine Bilder sehr gerne. Genau. Und Diversifizierung war also ein Thema, da breiter zu schauen, also auch da wieder nicht so eng die Scheuklappen aufzusetzen. Wenn wir jetzt so gucken, was passiert in den Unternehmenswirklichkeiten, sehen wir ja eher so einen Backlash, ja, dass wir also oft gerade so auf Leadership-Ebene wieder die Forderungen sehen, ja, also das war alles mal schön Wetterpädagogik mit New Work und so weiter, aber jetzt haben wir ja wirklich ernste Zeiten, jetzt müssen wir mal wieder hier ein bisschen durchgreifen und Vera Starke hat auch ein wunderbares Buch dazu geschrieben, Schluss mit lustig. Wie stehst du dazu? Also was regt das in dir an oder triggert Neudeutsch das bei dir, wenn du das liest, sagst du, ja, genau so ist es oder wir übersetzen das für uns ganz anders?
Das ist eine sehr gute Frage. Auch ich glaube, was hier, vielleicht liegt es auch in der Natur der Sache von Medien oder Publizistik, dass man immer wieder sagt, schwarz oder weiß. Und irgendwie, man weiß halt eben, es gibt viel mehr als 50 Shades of Grey. So, es ist alles komplex und schwierig zu beurteilen. Daran müssen wir uns einfach. Schlaue Leute akzeptieren das. Nicht so schlaue driften in Populismen, sei es parteiliche Populismen oder in Richtung dogmatische
unternehmerische Populismen, gibt es genauso.
Unternehmerische Dogmatik, genau. Und so sehe ich das für mich persönlich auch. New Work, falsch verstanden, heißt, jeder kann jederzeit machen, was er will und eigentlich möglichst wenig so. Und wenn ich möglichst viel rumhängen kann und irgendwie dann 4 Stunden aus Maui irgendwie noch am Laptop irgendwie einen coolen Pitch für ein neues Produkt schreibe, dann bin ich der Superheld. Das ist natürlich Blödsinn, ja? Also New Work ist für mich dann richtig, wenn man sagt, okay, lass uns einfach mal den gesunden Menschenverstand einschalten. Was braucht es so? Und das ist halt immer unterschiedlich. Also, und diese Unterschiedlichkeit, die müssen wir als Unternehmen, aber auch wir als Mitarbeiter in einem Unternehmen einfach akzeptieren. Das heißt, es gibt auch nicht eine Situation, wie viel soll ein Mensch arbeiten? Wenn für mich da jemand da ist, der ist, was weiß ich, 28 und er oder sie hat einfach da Bock drauf und will Karriere machen, freut sich über den Job und sagt, hey, klar, ich möchte das Wochenende und auch mal abends noch und ich will mich zeigen und super, freue ich mich, super, kriegst du noch einen schönen Bonus und du bist Heldin für mich. wenn jemand da ist und vielleicht gleiches Alter oder 20 Jahre älter und sagt, ich bin krank, ich habe eine ganz schwere Trennung hinter mir, ich muss irgendjemanden pflegen, ja, dann ist es doch selbstverständlich, dass man als Unternehmen sagt, wir nehmen Rücksicht darauf und lass mal gucken, wie wir diese Zeit zusammen durchstehen. Lass uns mal definieren, was kannst du wie und eine individuelle Antwort auf deine Situation finden. Und so sehe ich das auch mit zum Beispiel Homeoffice. An der Stelle, du, wenn ich irgendwelche zum Beispiel Klassiker Mütter habe, die kennen das Unternehmen, die lieben das Unternehmen, wollen auch weiterarbeiten. Und das ist doch mega gut, wenn ich die möglichst weiter mit einbinden kann. Und über Homeoffice ist das völlig unproblematisch. Und gerne 100% dann, wenn die Rahmenbedingungen stehen. Wenn ich irgend so einen jugendlichen Haiopai habe, der sagt, ich habe gar keine Ahnung von Arbeiten, ich möchte möglichst viel verdienen und ganz viel Freiheiten, aber wenig Verantwortung haben. Ich weiß auch nicht, wie dieses Unternehmen von euch tickt, aber viel da sein möchte ich auch nicht, weil Unternehmenskultur, ja, das habe ich auch schon drüber gelesen. Ich sage, du bist irgendwie falsch verortet. Da musst du natürlich die Menschen kennenlernen, die Struktur kennenlernen, was funktioniert, die Realität kennenlernen und dann erarbeitest du dir Freiheitsgrade und dann kann man das alles ganz hervorragend spielen. Von daher glaube ich einfach, New Work heißt für mich, Good Work heißt für mich Flexibilität im Geiste, individuelle Situation zu erfassen und was ist dann sinnvoll aus dem Übereinanderlegen von individuellen Fähigkeiten, Einstellungen, Unternehmenssituationen und ja, das ist mühsam, aber das ist das, was wir heutzutage von Führungskräften auch mit erwarten müssen. Deswegen halte ich es übrigens für völlig falsch zu sagen, wir machen flache Hierarchien. Das ist so ein Satz aus den 90ern, wo ich immer sage, nee, das ist Quatsch, wir müssen individuellen Menschen gerecht werden. Deswegen brauchen wir auch eine überschaubare Führungsspanne. Ich kann als Führungskraft diese komplexe Aufgabe, von der ich gerade gesprochen habe, dem Mensch individuell gerecht zu werden, da kann ich vielleicht 10 oder 15 oder 20 in meinen Direct Reports haben, aber bestimmt nicht 50 oder 100. Und deswegen, glaube ich, ist diese Individualität auch nach wie vor Motto der Zeit und wir sollten alle Möglichkeiten, die wir auch mit New Work und Corona und so weiter dazu gewonnen haben, als Gewinn sehen, sind sie dann, wenn wir sie richtig interpretieren, auch mit Sinn und Verstand in beide Richtungen, fürs Unternehmen und fürs Individuum.
Und nicht nur trivialisieren und deswegen, du weißt das ja, Good Work ist da ja durchaus auch eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Konzepten, die so falsch verstanden werden, nicht mit dem Ursprung. Flache Hierarchien, triggerst du was an, weil ich habe dich ja gefragt, was heißt das für Leadership in angestrengten Zeiten? Du hast dann sehr stark darauf referenziert, was das heißt in Sachen Strukturen, wie viel Strukturen braucht man, ja, wie viel Freiheit für den Einzelnen und so weiter. Bleiben wir mal bei dem Thema auch Empowerment ins Team schicken, weil das beobachtet man ja gerade, dass das wieder so ein Stück weit zurückgeholt wird. Also nicht nur im Sinne von, wer sitzt wo, wer arbeitet wann, sondern auch die Sache, wer trifft Entscheidungen. Also dass da auch wieder ältere, traditionellere, autoritärere Muster sich abzeichnen vor dem Hintergrund Argumentationslogik. Wir sind in einer krisenbehafteten Zeit, jetzt können wir nicht so, jetzt müssen wir mal hier die Zügel auch auf der Entscheidungsebene enger ziehen. Würde mich auch mal interessieren, wie du darauf schaust.
Also,
ich habe eine Idee, aber ich bin trotzdem gespannt auf deine Ausführung.
Für mich ist es ganz wichtig, dass man im Unternehmen möglichst klar definiert, wer Entscheidungen trifft und möglichst Entscheidungen auch relativ nah an dem lässt, wo wirklich das Wissen über die Situation, über das Projekt entsprechend ist. Das ist bei uns das Prinzip von Vertrauen und Verantwortung. Wir vertrauen unseren Leuten, dass sie, weil sie näher an den Sachen sitzen, die richtigen Entscheidungen treffen, geben dementsprechend auch mehr Freiheit, aber erwarten dann, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Und auch bei uns ist es ein beständiger Kampf. Gerade wir sind, ich sag mal, aus Versehen relativ groß geworden und sind dadurch natürlich auch beständiges Opfer von, ich sag mal, größten inhärenten Bürokratismen, wo du sagst, das musst du doch vermeiden und das musst du kontrollieren und sonst was. Wir hatten letztens so einen Compliance-Fall, wo uns Mitarbeiter betrogen haben, wo du sagst, ey, sehr unangenehm, gibst du jetzt deine Vertrauenskultur auf? Und wir haben gesagt, nein, klar, wir müssen uns überdenken und gucken, welche Mechanismen können, wo können wir das aufdecken, dass sowas passiert. Aber diese Grundsatzidee, dass wir den Menschen vertrauen, dass sie Verantwortung übernehmen und auch wirklich Entscheidungen treffen, Das ist essentiell, weil wenn sie es nicht mehr tun, dann ist das Anfang vom Ende, das ist bürokratische Lähmung, dann bist du kein dynamisches Unternehmen mehr. Und dann kannst du nur noch über massive Scale oder sowas überleben, so wie VW oder sowas, die dann versuchen auch ständig sich irgendwie neu zu erfinden, aber die haben natürlich auch viele Themen, wo die einfach sagen, das ist ja fast wie ein Staatsapparat an der Stelle. Und das wollen wir natürlich nicht sein an der Stelle. Ich glaube, auch VW will das nicht sein und an vielen Stellen sind sie es bestimmt auch nicht. Aber ein großer Konzern muss immer wieder gucken, wie können Mitarbeiter Entscheidungen treffen, und das darf nicht einer oben, weil bis es dann bei dem ist und der das alles wirklich durchdrungen hat, ist es ohnehin viel zu spät. Sondern dieses Thema individueller Ermessensspielraum, Entscheidungen treffen, das ist, glaube ich, wenn wir unternehmerischen Geist auch in größeren Strukturen haben, das ist essentiell.
Mhm. Ja, und man merkt dir schon an, also es zieht sich so ein bisschen wie eine rote Linie durch das Gespräch, dass du da doch immer für die individuellen und mit Augenmaß und auch mit Blick auf die jeweiligen Herausforderungen und Kontexte agierst und argumentierst und nicht so sehr nach irgendwelchen pauschalen Erfolgsrezepten Ausschau hältst. Und ich konfrontiere dich hier und da mal mit ein paar Thesen, mit ein paar Beobachtungen, die mir so auffallen. Und eine andere ist, dass mir im Moment auffällt, dass ein wahnsinniger Kostendruck aus nachvollziehbaren Gründen in den Unternehmen herrscht. Klammer auf, auch sogar in den Unternehmen, wo es gar nicht zwingend rational geboten wäre. Also die eigentlich aktuell Stand heute noch sehr gut aufgestellt werden. Und dann wird so unter der Hand durchaus auch argumentiert, naja, das ist aber im Moment auch so der Zeitgeist, Knickknack, können wir ja auch mal nutzen für uns, unser Pulver schön trocken zu halten. Ich persönlich gucke da sehr kritisch drauf, denke, naja, ist das jetzt nicht eigentlich genau für diese Unternehmen, die nicht unmittelbar zu Kostendruck, ja, also wir reden nicht von Kostenbewusstsein, das ist immer geboten, die nicht unbedingt unter Kostendruck stehen, jetzt smart zu agieren und zu sagen, vielleicht ist das jetzt gerade eine goldene Zeit zu investieren und Innovationsgeist strömen zu lassen. Deswegen auch wieder der Ball zurück an dich, was deine Gedanken dazu sind.
Ja, also ich glaube, richtiger Kostendruck, wenn du da wirklich dahin mit der Pistole auf der Schläfe so unter Kostendruck stehst, dann hast du ohnehin ein massives Thema. Weil das ist immer schlecht. Also immer, wo du sagst, naja, das bedeutet, dass du Sachen abschneiden musst, die sinnvoll sind. Wenn du sagst, du bist nicht kurz vor Exitus, dann gibt es eigentlich nur eine Wahrheit an der Stelle, nämlich diese Wahrheit heißt Kosteneffizienz oder kostenbewusst, was du gesagt hast. Und das ist, ja, genau. Das kann man wiederum am gesunden Menschenverstand ganz viel ableiten. Also nur mal so ein Beispiel, bei uns hat es sich eingeschlichen, ich weiß nicht wieso, vor 2-3 Jahren, dass jede Abteilung irgendwann anfing, was weiß ich, fürs Intranet oder für sonst irgendwas, von ihrem Team professionellen Fotografen zu holen und dann alles zu fotografieren. Und du sagst, hä, macht doch gar keinen Sinn. Kostet irgendwie ein paar hundert Euro am Tag und wir haben viele Abteilungen und Teams und wieso muss das, heutzutage hat jeder ein iPhone, macht schon eine gute Geschichte und so. Und wir haben auch ein Marketing, die haben auch jemanden, der fotografieren kann. Die haben auch sogar eine professionelle Kamera und so weiter. Wieso? So, da haben einfach Leute angefangen, aufgehört mitzudenken und haben die doch auch so gemacht. Und sowas ist halt dann einfach total blöd. Oder wenn du sagst, du kannst völlig vermeidbar irgendwie, hast du irgendwelche Themen, wo du einfach hättest mal mitdenken können. Und das müssen wir immer haben. Wir müssen auch uns immer wieder fragen, ich sage das eben, sind wir effizient in den Meetings, machen wir komische Sachen an der Stelle. Aber eben auch, wenn ich sage, ich habe irgendwelche Benefits, dann müssen die doch irgendwie total Sinn machen, dass du sagst, das hat jetzt die Mitarbeiter wirklich Teamgeist gegeben. Das war ein ganz tolles Moment, wo wir uns irgendwo... Und dieses Abwägen, bin ich gut aufgestellt? Mache ich die Sachen richtig? Schieße ich auf den Kosten übers Ziel hinaus oder sonst was? Ich glaube, das muss man immer machen, immer. Und alles andere, was noch mehr die Daumenschrauben anzieht, das ist wirklich eine Notsituation, das ist einfach auch ein ganz anderer Modus. Und es gibt eigentlich diese zwei Modi. Entweder du musst es machen, weil du ansonsten dann nicht mehr bezahlen kannst, also illiquide wirst. Das ist aber wirklich sozusagen dieses Last Resort, wo du sagst, da ist jetzt mal alles anders. Das ist Kriegsrecht dann. Und das andere ist eben einfach immer sinnvoll, mit einem gesunden Menschenverstand zu gucken, bin ich richtig unterwegs? Das kann jeder eigentlich.
Und das finde ich sehr schön, dass du das nochmal differenzierst, dass du sagst, in die eine Zone kommen wir am besten überhaupt gar nicht erst rein. Und das andere heißt ja im Prinzip, das ist eine Regel, die Kostenbewusstheit, die sollte ja eigentlich immer vorherrschen als Prinzip. Und nicht nur alternieren zwischen auf der einen Seite Spendierhosen und dann Pfennigfuchser in der anderen Haltung. Ja. Was ich aber tatsächlich in nicht wenigen Unternehmen erlebe. Und nochmal, siehst du nicht gerade jetzt auch eine ganz besonders gute Zeit? Ich versuche wirklich hier so ein bisschen Zuversicht aus dir rauszupressen und das ist ja auch, glaube ich, bei dir sehr leicht zu holen. Gerade jetzt eine gute Zeit in wirtschaftlich angespannten Zeiten auch für die Unternehmen, die eben nicht in dieser, ich sage jetzt mal Todeszone sind, zu sagen, jetzt wäre doch vielleicht genau das Thema Innovation, Investition auch gut geboten. Weil ich höre ganz ehrlich das Wort Innovation sehr, sehr leise im Moment, sehr leise aus den Unternehmen, sowohl was hier den Podcast betrifft, als auch in Beratungskontexten.
Also für mich ist das essentiell, also jetzt immer wieder zu schauen, wo sind die langfristigen Themen, die uns in der Zukunft erfolgreich machen werden. Also, und Leute, die jetzt sinnvolle Innovationen, also was immer gut ist zu sagen, machen wir eigentlich die richtigen Sachen oder haben wir uns eben manövriert in so ein, ja, in so ein Techie-Wunderland, wo die Leute sagen, ich habe einfach Bock drauf, dies zu machen, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das ist aber das Gleiche wie bei den Kosten. Das ist einfach der gesunde Menschenverstand, den immer mal wieder anzuwenden. So, genau. Sind wir noch auf dem Boden der Tatsachen? Das ist die eine Seite. Aber die andere Sache, dass wir sagen, Innovation heißt ja einfach investieren in das, was uns in der Zukunft erfolgreich macht. Und wenn ich das unterlasse, dann handle ich ökonomisch unklug, weil ich eben barwertig Geld verhaue. Weil ich mache das ja, weil ich durch den Barwert meiner Investition mir mehr erhoffe. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich jetzt diese Ausgaben nicht mache, schmälere ich den Barwert meines Unternehmens. Das ist nicht nur nicht so gut, sondern einfach schädlich. Und von daher, jeder, der das jetzt ausblendet und sagt, das machen wir jetzt erstmal nicht mehr, jetzt haben wir andere Themen, der handelt zumindest unter einer Going-Concern-Prämisse, dass ich sage, ich kann noch weiter überleben. Wir reden jetzt nicht in diesem Exitus-Last-Resort-Thema, ne? Sondern der handelt genau. Da unklug. Wenn ich sage, das ist aber gerade der Zeitgeist und dann kann ich auch noch mal ein bisschen harter Manager sein und so weiter und wenig Investitionen oder Innovationen und hartes Kostencutting. Ja, das ist halt eben eine Situation, wo ich sage, da bist du nicht schlau. Idealerweise bist du ein guter, perspektivisch zukunftsfähiger Manager und dann solltest du jetzt auch die sinnvollen Investitionen nach wie vor machen. Das ist ganz wichtig. Heute mehr als je, weil sich durch KI etc. einfach die Innovationsgeschwindigkeit erhöht. Dementsprechend muss deine Fähigkeit, mit Innovationen zu wachsen und durch Innovationen zu wachsen, einfach auch noch größer werden und schneller werden.
Könnte ich schon fast als Schlusswort nehmen. Wir sind auf der absoluten Schlussgerade. Was glaubst du, was du warst vor, ich glaube, 3 Jahren oder 2,5, 3 Jahren warst du das letzte Mal hier. Gehen wir mal 3 Jahre nach vorne. Du kommst wieder zu Good Work. Welches Thema wirst du im Gepäck haben?
Okay, wenn wir die rosa Brille, was waren die Schlüsselmomente, wie wir es als Unternehmen, als Land und als Kontinent geschafft haben? Das kann ich dann immer die absoluten Erfolgsrezepte rückblickend auf die letzten 3 Jahre sprechen. Ja, so ein bisschen ist das. Okay. Wo sind die Themen, wo wir gesehen haben, da haben wir eine Herausforderung gehabt und wie haben wir sie hinbekommen? Ne? Also das ist... Es sind ja die Urschwingungen, die wir immer wieder mitnehmen müssen als Unternehmen. Wie geht die Reise in die Zukunft weiter? Wie kriegen wir aktuelle Themen, die vielleicht nicht so gut sind, entsprechend dann hintereinander und dann am Ende im Kontext von Good Work natürlich immer, wie machst du das so, dass sich die Menschen in deinem Unternehmen gut fühlen, Bock drauf haben, das Unternehmen mitgestalten und daraus wirklich so eine positive Resonanzschwingung sich ergibt, weil du sagst, du hast engagierte und motivierte Mitarbeiter, die wiederum werden als Magneten auch aktiv sein für andere tolle Mitarbeiter. Der Kunde merkt das, Mensch, das sind Unternehmen, die denken nach vorne, die sind aber auch gut drauf, da möchte ich als Mensch auch gerne mit denen interagieren. Und die tragen das Unternehmen dann zusammen in die Zukunft. Das heißt, so am Ende, gutes oder schlechtes Unternehmen ist schon auch so maßgeblich für diesen Nukleus hast, so dieses Good Work für dich hinbekommen, weil es geht beide Richtungen, dieser berühmte Teufelskreis oder dieses positive Schwungrad. Und ich berichte dann in 3 Jahren über mehr positive Schwungrad. Das entspricht dem Naturell.
Das positive Schwungrad, wunderbar, wie du die schöne Spirale nach oben beschrieben hast. Genau damit starten, beginnen wir nicht, sondern enden wir. Und es war eine wunderbare Reise, mit dir mal wieder in das Unternehmertum einzutauchen, wie du drauf blickst. Vor allen Dingen der breite Blick und aber auch der Blick in euer Unternehmen. Es ist hochinteressant und hochspannend, inspirierend, sich mit dir auszutauschen, lieber Hendrik. Ich wünsche dir, euch alles Gute und freue mich, wenn wir uns allerspätestens in 3 Jahren hier wieder checken. Bei Good Work sprechen. Danke dir.
Vielen Dank, liebe Jule. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Sparen ist keine Strategie und Innovation ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine Pflichtübung. Das ist der Gedanke, den ich auf jeden Fall mindestens mal mitnehme. Es ist wahnsinnig inspirierend, sich mit Jan-Hendrik Goldbeck auszutauschen, denn er ist, ich bleibe dabei, ein Stück weit auch die Verkörperung des Bob der Baumeister-Mantras, auch wenn wir natürlich nicht in Etiketten auf ihn schauen und überhaupt mit Etiketten da sparsam umgehen wollen. Doch diese Haltung, ja, dieses unternehmerische Denken, was er verkörpert, ich glaube, das hat er hier wieder sehr eindrucksvoll auf den Punkt gebracht und ich mag ja auch einfach wahnsinnig seine Rhetorik. Also, wenn ihr ihm bisher, was ich mir fast nicht vorstellen kann, noch nicht gefolgt seid auf LinkedIn, tut das unbedingt. Gerade diejenigen, die ab und zu mal maulen und sagen, ah, es ist immer so eine dünne Suppe auf LinkedIn, ganz bestimmt nicht, wenn ihr Jan-Hendrik Goldbeck folgt und was das Unternehmen tut, sehr, sehr beeindruckend und Perspektiven erweiternd. Also, das ist unser Anspruch hier, Perspektiven erweiternd und wirklich euch gut zu inspirieren, Woche für Woche. Euer Job ist klar, ihr hört gerne rein, immer wieder, wenn es donnerstags heißt. Herzlich willkommen bei Good Work und bis dahin hinterlasst gerne ein paar Sterne und auch ein paar Kommentare. Idealerweise natürlich das, was euch gefällt. Wenn euch etwas nicht gefällt, dürft ihr mir das natürlich gerne sagen. Ich bin immer dankbar für konstruktives Feedback. Ausrufezeichen hinter konstruktiv. Nur so können wir jede Woche hier für euch und euer Lernen, eure Inspiration besser werden. Bis dahin, bis nächste Woche und schaltet wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.